meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Herrn Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich, Samstagabend, Ausblick auf morgen. Morgen haben wir in der evangelischen Kirche einen sehr spannenden Predigtext, und zwar einen, der das Ende der Sintflut erzählt. Jetzt ganz kurz zum Thema Sintflut. Ja, ist ein deutscher Begriff, der genau das heißt, was Sie eh annehmen, Sündenflut. Aber halt im Mittelhochdeutsch oder so irgendwas auf der Art. Und jetzt gehen wir mal auf die reale Sache. Vielleicht haben Sie es gehört, es gibt immer wieder Sintflutgeschichten. In der Tat gibt's das natürlich heute auch noch, werde später noch drauf eingehen, und gab es damals. Wenn man sich anschaut, wo diese Sintflutgeschichten herkommen, es sind also gigantische Überschwemmungen schlicht und ergreifend, wo unglaublich viele Menschen sterben. Dann haben wir diese Sintflutgeschichten in einer speziellen klimatischen Zone. Und zwar in einer Zone, wo wir wahrscheinlich als Österreicher, Deutsche, Niederländer, Schweizer sagen würden, das ist Wüste, das ist aber noch keine Wüste, das ist das, was vor der Wüste ist. Also seit circa 10.000 Jahren wird es trockener. Das weiß man ganz eindeutig, berühmten Schwimmer in der Sahara, also diese Felsmalereien, wo man sieht, dass da irgendwelche Leute in einem Tümpel drin schwimmen. Und da rennen Giraffen um und Elefanten, Nashörner und alles mögliche Zeugs, was wir also heute alles in der Savanne drinnen haben. Und das war also der erste Beleg, dass das Ganze sehr, 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 sehr viel feuchter war. Und dann ist es trockener geworden und trockener geworden und trockener geworden. Und dieses Wüstenwachstum der Sahara gibt's bis heute. In den letzten 50 Jahren sind ganz, ganz, ganz viele Quellen in der Sahara ausgetrocknet. Das darf man nicht vergessen. Wenn man sich immer fragt, wo die depperten Neger herkommen, die alle nach Österreich oder Deutschland, Schweiz oder Niederlande oder Schweden oder sonst was wollen und so blöd sind, dass im Mittelmeer das saufen, ist die einfache Antwort, dass es anscheinend doch für sehr viele Leute heute in Afrika einfach die Alternative gibt, entweder verdursten oder ersaufen. Und da die Hoffnung des Menschen zuletzt stirbt, hoffen sie einfach drauf, irgendwo hinzukommen, wo es grün ist. Also das ist immer eine ganz wichtige Sache. Bitte erlauben Sie mir das. Wir haben hier in Europa de facto kein Verständnis dafür, wie schlecht die Situation in Afrika durch die Klimaveränderung wurde. Und dieser Prozess seit 10.000 Jahren wird jetzt irrsinnig schnell. Und in diesem Bereich, wo also für uns schon Wüste, aber für einen dortigen noch keine Wüste ist, kommt es zu unfassbar starken Regenfällen. Nicht oft, aber immer wieder. Das heißt auf gut Deutsch, du hast einen eigentlich schon früher, also war da der Fluss, dann ist der austrocknet, da hast du dann noch so dieses Flussbett, stehen ein paar Bäume um, die mit den Wurzeln bis zum Grundwasser runterkommen und was weiß ich, alle 30, 40, 50 Jahre kommt der absolute Ultra-Wahnsinnsregen daher, der auch von dem ausgetrockneten Boden nicht aufgenommen werden kann, das schierst runter. Und wenn du jetzt noch eine flache Gegend hast, werden riesige, riesige Bereiche überflutet und die Menschen ertrinken. In der Tat haben wir das jetzt auch in Afrika, südlich der Sahara, dass es dort Zonen gibt, die immer wieder gigantische, unfassbare Überschwemmungen haben, wo also unglaublich viele Menschen ertrinken. Es ist jetzt prozentuell an der Bevölkerung, das ist ein Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. In diesen Gegenden versuchen die Menschen dann nebenbei bemerkt auch die ersten Dämme, Staumauern bis hin zu richtigen Talsperren zu bauen, um diese Ultrafluterlebnisse irgendwie abzuhalten. Das Ganze geht nebenbei bemerkt, also so 3000 vor Christus fängt das schon an, natürlich komplett daneben, weil sie zwar die Mauer zusammenbringen, aber die Schleusen nicht zusammenbringen oder den Überfluss. Das heißt, irgendwann ist also volle Bulle des Wahnsinnshochwasser durch den ausgetrocknetes Flussbett, Tal, sonst was durchgeschossen. Und diese Steinmauern konnten das dann nicht abfangen, weil es keine Schleusen, keine Überlauf, kein Tosbecken und so weiter und so fort gegeben hat. Also um das jetzt nochmal ganz kurz zu sagen, die biblischen Geschichten spielen einfach in einer Gegend, wo Ultra-Wahnsinns jenseits von Gut und Böse Überflutungsereignisse vorkommen. Die Leute fürchten sie davor und das Ganze hast du witzigerweise zum Beispiel auch sehr, sehr deutlich in Australien. Auch aufgrund des Austrocknens von Australien, wo du dann einfach solche Erlebnisse hattest, wo es plötzlich wahnsinnig viel Wasser gibt und dann ganz, ganz lang nichts. Gut, damit haben wir mal die sozusagen den biologischen Hintergrund, physikalischen Hintergrund abgeklärt. Jetzt kommt der Religiöse dazu. Die Menschen sitzen dort und ersaufen plötzlich und die, die nicht ersaufen, stellen sich natürlich die Frage, warum? Die Antwort ist zunächst einmal eine sehr, sehr einfache. Wir haben die Götter verärgert, wir haben nicht genug geopfert etc. bla bla oder haben uns besonders deppert aufgeführt. Ist einmal eine einfache Antwort. Die zweite Antwort, wenn das jetzt noch öfter passiert, ist jetzt nur einmal eine ganz andere. Und zwar ist das die, dass jetzt die Menschen hingehen und sagen, naja gut, also jetzt eins wissen wir ja ganz klar, Gott, wie auch immer der heißt, hat die Welt geschaffen und die ganze Geschichte geht ihm überhaupt auf die Nerven. Das ganz Spannende ist, und das dürfen Sie nicht vergessen, wirklich entscheidend in der Schöpfungsgeschichte der Bibel, ist nicht so sehr, dass Gott die Welt erschafft. Also in der damaligen Zeit wurde es klar, woher soll es denn sonst kommen? Ne? Seien wir uns ehrlich, passt. Sondern war die Tatsache, dass Gott seiner Schöpfung treu ist. Und das ist eine revolutionäre Idee. Das gibt es in den ganzen Geschichten, die sonst gibt im Orient, einfach nicht. Kein Mensch weiß das. Die sagen alle, na, Wahnsinn. Also das ist ja teilweise so, dass irgendwie hat Gott was fad oder so und der hat da irgendwie, was weiß ich, irgendwie umgepräselt bei seinem Frühstück und das ist alle gefallen und schon war das Universum da und das war ihm dann irgendwie peinlich, weil also nicht zusammengekramt hat nach dem Frühstück oder so. Und die Bibel ist jetzt das einzige Buch, das sagt, hey, Gott will die Schöpfung. Er steht auf der Seite der Schöpfung. Jetzt ist dann der nächste Punkt mit den Erlebnissen großer Naturkatastrophen, dass man sagt, naja, die Leute haben sie einfach so deppert aufgeführt, dass Gott der Kragen geplatzt ist. Und damit wird also einfach mal ein heidnisches Element aufgenommen, weil die Leute leben dort. Und hören dauernd, wow, Wahnsinn, passt auf, wenn wir da irgendwas falsch machen, wenn wir nicht genug opfern oder das falsche opfern oder der Priester hat sie vorher nicht richtig gewaschen und solche Scherze, dann kommt Gott und batsch, bumm, aus, so fliegenklatschenmäßig. Und jetzt kommt die Bibel daher, nimmt dieses Element auf, weil die Menschen einfach in diesem Element drinnen leben und sagt, also die Sintflut ist jetzt vorbei, Arche ist gelandet, passt schon. Und Gott spricht in seinem Herzen, ich will ab sofort und bis ans Ende aller Zeiten die Erde nicht mehr wegen der Menschen verfluchen. Denn das ganze Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich will hinfort nicht mehr alles schlagen, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die entscheidende Aussage dieses Textes ist, Gott ist treu zu seiner Schöpfung. Er lebt sozusagen damit, dass der Mensch ein Projekt ist. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, da muss noch viel geschehen, bis wir wirklich auf der guten Seite sind. Aber davon abgesehen, wegen uns wird diese Welt nicht geschlagen. Das ist eine ganz, ganz, ganz zentrale theologische Aussage. Wir können uns aufführen, wirklich wie wir wollen. Gott wird deswegen seine Liebe von seiner Schöpfung nicht wegnehmen. Es ist nur halt auf der anderen Seite sehr wohl möglich, dass wir uns so aufführen, dass die Schöpfung uns sagt, habt's mir gern. Ja, dann sterbt's halt aus, weil es Trotteln seid. Das heißt, beides stimmt hier. Es ist keine Aufforderung zu sagen, wir brauchen uns überhaupt nicht mehr um die Schöpfung kümmern und können einfach irgendwo auf der Seite stehen und blöd in die Luft schauen, sondern wir müssen natürlich Fürsorge haben für diese Schöpfung. Wir müssen also irgendwie uns weiterentwickeln im Sinne dazu, dass man diese Welt erhält, nicht kaputt macht und so weiter und so fort. Das ist uns eh klar. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Aspekt. Gott straft die Schöpfung nicht. Das heißt, Leute, die umrennen und behaupten, war, weil wir, ich habe keine Ahnung, was gemacht haben, regnet es jetzt weniger oder ist heißer oder irgendwas, Blödsinn. In dieser Welt, ja, in dieser Biologie, in diesem Ökosystem, passieren natürlich Dinge, wenn wir das beeinflussen. nebenbei bemerkt, sagen uns alle guten Biologen, dass es uns völlig unmöglich ist, wirklich völlig unmöglich ist, das Leben auf diesem Planeten auszurotten. Das geht nicht. Da brauchen Sie überhaupt keine Sorgen machen. Das Einzige, was uns möglich ist, ist, die Menschheit auszurotten. Das ist sozusagen der biologisch-physikalische Punkt, an dem diese Geschichte auf den Punkt trifft. Wir werden es nicht zusammenbringen. Notfalls überlegen irgendwo in der Tiefsee ein paar Bakterien und dann sagt sie irgendein unternehmungslustiges Bakterium irgendwann einmal, na, wie schaut es denn woanders aus, gehen wir mal auf und so weiter und so fort und da hast du die nächste Evolutionskette da und alles ist wieder grün und rennt um und so weiter und so fort. Nur ohne uns. Und das ist der Punkt, meine Lieben. Wir müssen Acht haben darauf, dass es gut weitergeht mit der Menschheit. Gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag.